Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gspürhund Zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilly Zrost und heute habe ich wieder eine Person bei mir, die schon einmal da war. Beim Thema Tierschutz ist sie in meinem Kopf sofort die erste Anlaufstelle. Es geht um Susi Schicho. Susi ist Hundetrainerin, die sich auf das Training von Hunden aus dem Tierschutz bzw. auf das Beraten von Menschen mit Hunden aus dem Tierschutz spezialisiert hat. Und heute sprechen wir über Erwartungen, die Menschen an Hunde aus dem Tierschutz stellen, wenn sie von dort einen übernehmen möchten. Liebe Susi, warum reden wir überhaupt miteinander über dieses Thema Erwartungen von einem Tierschutzhund?
Ja, ich beantworte das jetzt einfach so als erstes einmal auf persönlicher Ebene. Also ich glaube, wir zwei reden da jetzt drüber, weil so mein Spezialgebiet oder eines meiner Spezialisierungen eben das Thema Hunde aus dem Tierschutz ist. Das hat sich primär aus privatem Interesse heraus ergeben. Ich würde auch sagen, ich bin eigentlich so bei meinem Beruf gelandet, weil ich mich viel mit Tierheimhunden beschäftigt habe und da mein Interesse gewachsen ist und ich auch einfach wirklich Bedarf gesehen habe, mich fortzubilden. Also zu dem Zeitpunkt war ich gerade ehrenamtlich in einem nahegelegenen Tierheim tätig. Da habe ich meine erste Ausbildung im Hundebereich gemacht. Das war der Lehrgang Angewandte Kynologie an der WettMed-Uni in Wien. Und so hat sich dann mein Arbeitsschwerpunkt in diese Richtung ergeben. Und jetzt so auf der nicht persönlichen, sondern auf der sachlichen Ebene beantwortet, warum wir zwei jetzt über Erwartungen rund um Tierschutzhunde sprechen, denke ich, das hat den Grund, weil die weitere Entwicklung im Hinblick auf das Zusammenleben mit dem Hund also eine große Rolle spielt, mit welchen Erwartungen hole ich den Hund in mein Leben? Ja, also welche Erwartungen habe ich an den Hund? Welche Vorurteile habe ich? Oder auch, was setze ich voraus, was ich so irgendwie gehört habe und wo ich mir denke, ja, das wird sicher funktionieren. Ja, so ein klassisches Beispiel wäre, was relativ häufig vorkommt, Hunde, die aus einem Auslandstierschutz kommen, da in Sheltern gelebt haben, wo sie auch in kleinen Zwingern mit vielen anderen Hunden zusammenleben. Da ist dann doch relativ häufig eben diese Erwartungshaltung, dieser Hund wird sich garantiert mit meinem bereits vorhandenen Hund verstehen. Ja? Und je nachdem, welche Erwartungen man da hat, mit welchen Erwartungen man den Hund zu sich nach Hause holt, das beeinflusst das natürlich dann weiterführend. Ja? Und da so ganz im Hintergrund steht dann natürlich die Frage, sind das realistische Erwartungen, die man darstellt, so ganz generell an einen Hund, dann im Speziellen an einen Hund aus dem Tierschutz, dann noch einmal spezieller genau an diesen Hund. Ja, also.
Wir haben ja schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen und da redest du nämlich eh ein bisschen über den Werdegang. Also wen dieser Werdegang interessiert, unbedingt in die andere Folge reinhören, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich finde, es ist auch so spannend, wenn man mit solchen Erwartungen konfrontiert wird im Training und dann ist es halt die Frage, warum sind die Erwartungen? Ist das vielleicht der Vorgängerhund, hat das schon gekonnt? Also dass quasi der nachfolgende Hund in solche Fußstapfen tritt oder so. Also ich glaube, dass Erwartungen generell immer im Training ein bisschen schwierig sind oder immer. Also ich finde, man kann natürlich Wünsche haben und so weiter, ja, aber man tut dem Hund vielleicht sowas aufdrücken, was gar nicht da ist.
Das ist ein super Punkt, den du da angesprochen hast, der Vorgängerhund. Ich habe das wirklich schon mehrfach erlebt, beobachtet, begleitet. Menschen, die auf der Suche waren nach einem Hund, der rein optisch dem Vorgängerhund entspricht. Ja, und dass da die Menschen ein Verständnis dafür entwickeln, nur weil ein Hund vielleicht rein von der Optik her wirklich eine sehr, 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 sehr große Ähnlichkeit mit dem Vorgängerhund hat, bedeutet das nicht, dass sein Charakter, sein Wesen, sein Verhalten auch mehr oder weniger deckungsgleich mit dem Vorgängerhund ist.
Ja.
Also das ist schon nochmal, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man ganz explizit sagen muss.
Ist es nicht sogar so, dass wenn man, weil das gibt es ja schon, dass man sein Haustier klonen lässt? Also da habe ich zumindest gehört, dass das,
okay.
Also ich glaube, dass das tatsächlich schon angeboten wird. Meine ich jetzt, also wenn, also ich schneide es raus, wenn es nicht stimmt, aber mir kommt vor, ich habe mal einen Artikel gelesen, von wegen, dass man das wirklich machen kann in, keine Ahnung, Kreisen, wo Klonen, wo man einfach nur das nötige Kleingeld quasi dafür aufbringen muss. Und dass die Leute dann anscheinend ganz schockiert sind drüber, dass die Hunde oder Katzen oder eben geliebten Haustiere ganz gleich ausschauen, aber eine ganz andere Persönlichkeit haben. Und da wurde das in diesem Artikel so ein bisschen erklärt, so ja, weil eben es ist doch jeder ein Individuum, obwohl die Gene irgendwie ganz gleich sind.
Wow, okay, das sind Tiefen, die sind mir noch nicht bekannt, noch nicht vertraut. So eine Person habe ich noch nicht begleitet. Also
Weg von den Klonhunden irgendwie, da hat man vielleicht auch Erwartungen an die Hunde. Also man hat ja generell immer Erwartungen irgendwie an einen Hund. Man möchte vielleicht sich einen Hund nehmen, der eben, ja, keine Ahnung, Beispiel besonders kuschelig ist oder so. Und das fällt dann natürlich auch manchmal ganz anders aus. Aber jetzt ist die Frage eben, mit was für Erwartungen an Hunden aus dem Tierschutz bist du im Training jetzt schon dezidiert konfrontiert worden? Also das ist wirklich, du hast jetzt eh schon das eine Beispiel genannt mit, der lebt im Zwinger mit anderen Hunden, dann würde sich wohl auch ganz logisch mit meinem Hund auch verstehen. Was für andere Erwartungen hast du da schon kennengelernt?
Also ich hole jetzt gleich ein bisschen aus, also und beziehe das gar nicht nur jetzt so ausschließlich auf Trainingssettings, sondern beziehe auch so ein bisschen mit ein, auch so ein bisschen aus meinem privaten Umfeld, ja, was mir da immer wieder unterkommt, so Erwartungen, die gestellt werden.
Sehr gern.
Und aber auch aus meinem Umfeld, wenn ich mehr oder weniger vielleicht auch Vermittlungsprozesse manchmal begleite, was da für Erwartungen mitgebracht werden. Und ich zähle jetzt einfach mal so grob auf, was mir mal so im ersten Moment einfällt. Dankbarkeit. Ein großes Stichwort. So der Gedanke, man bringt einen Hund aus mehr oder weniger schlechten Verhältnissen in gute Verhältnisse, vielleicht in die besten, aus der menschlichen Perspektive betrachtet, in die besten Verhältnisse, in denen sich der Hund jemals befunden hat, da muss der Hund ja wohl dankbar sein und da muss es dem Hund ja wohl gut gehen. Und aus diesem Gutgehen heraus die Erwartung, dann muss er sich ja so verhalten, wie ich es mir wünsche. Dann das Vorurteil im Tierheim oder im Tierschutz, da findet man ja sowieso nur Problemhunde. Oder einmal Problemhund, für immer Problemhund. Oder, wieder ein bisschen eine andere Facette, Menschen, die Hunde aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz adoptieren, sich dann vielleicht so ein bisschen darauf einstellen, okay, da habe ich jetzt vielleicht ein Jahr lang ordentlich Arbeit, aber dann nach dem Jahr, dann haben wir es erledigt. Ja? Das Thema Verträglichkeit, Unverträglichkeit, das haben wir jetzt schon kurz angeschnitten, können wir ja nachher noch genauer drauf schauen. Aber natürlich auch so das Umgekehrte, also der Hund zeigt sich im Tierheim, geben wir mal das Label, unverträglich, weil er beispielsweise immer wieder mit seinen Zwingernachbarn am Gitter aneinander gerät, weil er auf den Spaziergängern sogenannt reaktiv auf andere Hunde reagiert, was auch immer. Dann hat der Hund das Label unverträglich und dann geht man davon aus, der Hund ist, das geht nicht mit anderen Hunden. Oder, zwei Dinge fallen mir da noch ein, die Annahme, ich hole einen oder den Wunsch, ich hole einen Hund aus dem Tierschutz zu mir und entscheide mich aber gezielt nicht für einen erwachsenen oder älteren Hund, sondern ich achte darauf, dass der Hund möglichst jung ist. Am allerbesten hole ich einen Welpen aus dem Tierschutz in mein Zuhause, weil der ist ja ein unbeschriebenes Blatt. Und einen Punkt habe ich noch. Hunde, das denken oftmals Menschen, habe ich beobachtet, vor allem bei Hunden, die lange im Tierheim waren, die lange vor allem alleine im Tierheim gelebt haben, also ohne einen Artgenossen im Zwinger. Die Annahme, der Hund hat jetzt Jahre allein im Zwinger verbracht. Der wird dann sicher bei mir zu Hause, wenn ich arbeiten gehe, gut allein bleiben können. Mhm. Weil er war ja jahrelang jetzt allein. Ja, also ich würde mal sagen, so, das ist jetzt sicher nicht vollständig.
Ein kurzer Überblick.
Aber so im Großen und Ganzen, zumindest sind das die Aspekte, die so in den letzten, sage ich jetzt mal so, 10, 12 Jahren meiner Tätigkeit immer wieder mal aufgetaucht sind. Mal mehr, mal weniger.
Mhm.
Ja, genau.
Ist echt spannend, weil an die Dankbarkeit zum Beispiel hätte ich gar nicht gedacht, aber wenn man dann oft solche Geschichten hört von, man hat einen oder man kennt jemanden, der hat einen Hund aus dem Tierheim, man, der ist so dankbar, der zeigt mir jeden Tag, wie dankbar er ist und so. Und natürlich erwartet man dann, ja, okay, wenn ich mir einen hole, hat der quasi gefälligst zum dankbar sein, weil ich ihm jetzt so viel biete. Spannend, also an das hätte ich noch gar nicht gedacht, weil wenn man das dann nicht bekommt vom Hund, ich glaube, das ist ein Punkt, den man sehr schnell, sehr persönlich nehmen kann als Mensch.
Ja, muss ich dir ehrlicherweise sagen, das war jetzt auch gar nichts, was ich so primär am Schirm hatte. Es ist mir nur heute gerade in einem Vermittlungstext wieder untergekommen. Und da habe ich dann gedacht, das sollte ich heute auch einfach kurz erwähnen mit dem Hinweis, das Konzept der Dankbarkeit, das ist ein menschliches Konzept, das man nicht auf den Hund übertragen kann. Und vor allem eben ist das tückisch, weil sich das leider, diese Zuschreibung, nach wie vor ziemlich häufig in gewissen Vermittlungstexten findet. Und natürlich wiederum diese Vermittlungstexte natürlich dann umso mehr auch noch bei den Menschen eine Erwartungshaltung schüren oder befeuern, wenn da vielleicht sowas eh schon vorhanden ist. Ja, also genau, Dankbarkeit, streich mal bitte auch aus den Vermittlungstexten.
Ich habe mich ja auch vorbereitet auf das Gespräch und den habe ich.
Wirklich?
Und das hatte ich überhaupt nicht der Punkt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, weil ich da so drüber nachdenken muss und mir denke, ja, stimmt, das ist wirklich. Naja, vielleicht geht es den Zuhörern dann eh auch so. Also wünsche ich mir natürlich. Oder ja, also ja, die Dankbarkeit, Wahnsinn. Na, das stimmt, ja. Zu den Klassikern, das hast du eh alles genannt. Der Problemhund, der immer ein Problemhund ist. Die längere Eingewöhnung, die man hat mit einem Hund aus dem Tierschutz, als zum Beispiel von einem Hund aus dem Züchter, den man übernimmt, dass man da eben sagt, ja gut, das eine Jahr, da muss ich jetzt reinarbeiten und dann wird es eh passen. Da passt auch ganz gut dazu eben der Welpe, den man formen kann, wie man möchte und der ja dann wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt kommen wird. Das mit der Unverträglichkeit und Verträglichkeit, das ist, glaube ich, eh immer so ein bisschen ein Punkt. Ich meine, das weiß man einfach nie bei Hunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man denkt, ja, oder der ist vielleicht auf der Pflegestelle mit anderen Hunden, verträgt sich super, super toll oder muss sich dann, oder ja, man hat dann die Erwartung, der muss sich dann mit allen anderen verstehen und das Alleinbleiben. Auch ein ganz, ganz großer Punkt mit dem, ja, der ist eh den ganzen Tag allein im Zwinger, der wird das dann schon aushalten oder das wird dann kein Problem sein, wenn der dann in der Wohnung alleine ist. Ich glaube, dass solche Geschichten wie ins Büro mitnehmen oder mit Kindern verträglich sein, wahrscheinlich von einem Tierschutzhund dann eher nicht so erwartet werden, oder? Oder hast du, wenn man, also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man sich da so als Laie denkt, der kommt vielleicht aus einem schwierigen Hintergrund und deswegen ist das Büro vielleicht zu schwierig und Kinder ebenfalls, weil warum sollten die vielleicht als Straßenhunde, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, mit Kindern Kontakt gehabt haben? Oder ist dir das auch schon untergekommen?
Ja, also das stimmt. Ich fange mal an mit dem Punkt mit ins Büro kommen. es ist mir doch schon mehrfach untergekommen, dass dieser Plan einmal so fürs Erste existiert hat. Ja, also dass die Menschen das entsprechend abgeklärt haben, dass sie ihren Hund mit zur Arbeit nehmen können, sich vielleicht auch deshalb im Hinblick aufs Alleinebleiben gar nicht so viele Gedanken verschwendet haben, ja, weil der kann ja eh mit. Dahingehend aber dann doch manchmal zu wenig Überlegungen angestellt werden, ja, und da vielleicht manchen Menschen auch im ersten Moment auch dieser Unterschied nicht klar ist, was da erstens einmal, dass das doch wiederum zwei vollkommen unterschiedliche Örtlichkeiten sind, ja, und ein Zuhause in vielen Fällen auch so vom Ablauf her anders ist als ein Büroalltag, wobei man auch wieder sagen muss, es ist jetzt auch nicht jedes Büro gleich, ja, also gibt sehr, sehr ruhige Büros, wo es dann manche Hunde gibt, die sich dann durchaus auch überraschend schnell an sowas anpassen können. Aber natürlich, wenn jetzt der Hund sowieso mit dem eigenen Zuhause schon massiv überfordert ist, wird der sich nicht leicht tun, dann sich auch noch zusätzlich an einen anderen Wohnraum, nämlich ans Büro, anzupassen. Mhm. Ja, stimmt, also da gebe ich dir recht, ist vielleicht etwas, was mir generell ein bisschen weniger häufig vorkommt, unterkommt, ja, habe ich aber durchaus auch schon mitbekommen, ja, diese Erwartung, ja. Und wo auf jeden Fall noch mehr Aufklärungsarbeit und wirklich vorab auch mehr Planungs- und Vorbereitungszeit auf jeden Fall mit eingeplant werden muss. Und man vielleicht auch im Hinterkopf haben sollte, es könnte sein, dass das an nicht funktioniert, ja, oder nicht bald funktioniert. Also, dass da auf jeden Fall ein Plan B existieren sollte.
Es ist eben bei allen den Dingen, die man sich denkt, eben ist, was ist, ja, was nicht funktioniert.
Ja.
Und es ist spannend, das erlebe ich auch im Training, dass die Leute so lang irgendwie mit Biegen und Brechen bei einer Sache bleiben wollen. Und wenn man dann fragt, naja, aber was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, gibt es dann keinen Plan B? Und dann ist es ganz oft eh möglich. Aber es ist trotzdem der Ehrgeiz vielleicht da oder der Vergleich mit anderen oder so, wo man dann sagt, na, das muss jetzt unbedingt sein, diese Erwartung, na, der Hund muss ja mitgehen ins Büro und so. Also das habe ich auch schon erlebt, dass es eben nicht nur so es müsste dann eh gar nicht sein, aber es ist trotzdem dieser Wunsch von, na, aber jetzt.
Ja. Ja.
Jetzt muss doch klappen.
Lustig, ich habe mir heute in einem anderen Kontext irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht und habe mich schon ein bisschen gefragt, oder meine Überlegung war so ein bisschen die, gefühlt müssen wir Menschen jeden Tag eigentlich relativ viel. Mhm. Also habe ich das Gefühl, dass das bei vielen Menschen so ist, dass sie jeden Tag vieles müssen. Und dass dieses viele muss dann, glaube ich, zum Teil auch unabsichtlich auf den Hund übertragen wird. Ja, also da kann man sich noch viele Gedanken dazu machen, was aus der Menschenwelt dann auf den Hund übertragen wird und was das für Folgen hat. Ja.
Jetzt sind wir eigentlich bei Erwartungen generell an Hunde.
Ja, klar.
Ist eh okay, irgendwie, glaube ich, ja, weil
ja.
Es kann ja auch ein Zuchthund dann.
Ja, natürlich, ja, absolut. Also ich denke, das ist genauso, hat natürlich bei Hunden, die vom Züchter, von einer Züchterin kommen, natürlich genauso eine Relevanz. Mhm. Und weil du vorhin den weiteren Aspekt der Kinder angesprochen hast, sage ich zum Beispiel ganz offen und ehrlich, wenn sich bei mir Menschen melden, wenn es um kleinere, also um Kleinkinder, Babys geht, da ist es dann so, da verweise ich generell auf Kollegen und Kolleginnen von mir, wo ich weiß, die sind selbst Mütter oder Väter und sind wirklich jetzt im Zusammenleben von Hund und Kind. Das ist so ihr täglich Brot, ja, weil ich bin schon auch überzeugt davon, wenn man was viel macht, dann wird man darin wirklich gut und ja. Und daher ist es, glaube ich, auch generell so, dass ich wahrscheinlich mit weniger Familien zu tun habe, vor allem mit kleinen Kindern. Zugleich ist es auch relativ interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das Tierheime und Tierschutzvereine machen, zu welchen Kindern sie vermitteln, also ab welcher Altersklasse und auch wie da Einschätzungen getroffen werden. Ja, und ich denke, so für diesen ganzen Vermittlungsprozess und auch im Hinblick auf die Erwartungshaltungen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die vermittelnde Stelle das sozusagen möglichst transparent hält. Warum treffen Sie jetzt diese Einschätzung, dass dieser Hund nicht zu Kindern vermittelt werden sollte oder zu Kindern von einem gewissen Alter vermittelt werden sollte? Hat es da vielleicht in der Biografie des Hundes vielleicht einmal einen Vorfall welcher Art einmal gegeben? Ist da auf Spaziergängen von Ehrenamtlichen etwas beobachtet worden? Mhm. Ist der Hund einfach groß und sie sagen das deshalb? Gehört der Hund einer gewissen Rasse an und sie sagen das deshalb? Oder ist der Hund einfach, hat er noch ein schlechtes Körpergefühl und ist der wild?
Mhm.
Ja? Also da gibt es so viele unterschiedliche Punkte, die dazu führen können, dass man sagt, ist jetzt vielleicht zu Kindern in einer gewissen Altersklasse nicht ideal. Oder anderes Beispiel, wenn wir jetzt gerade beim Tierschutzhund sind, zum Beispiel Herdenschutzhunde, wo man jetzt davon ausgehen kann, wenn man mit Kindern zusammenlebt, dass da doch vielleicht häufiger Menschen ins Haus kommen, die nicht zur Kernfamilie gehören. Ja? Also, dass man sowas auch mitbedenkt. Ja. Genau, und muss ich jetzt sagen, also ich kenne vor allem so diese Erwartungshaltung im Hinblick darauf, Kinder und Hund, da kenne ich ganz oft diesen Gedanken, wir nehmen einen Welpen und keinen erwachsenen Hund. Also in diesem Kontext, da auch dieser Gedanke sehr häufig aufkommt mir vor. Also das ist jetzt einfach so meine Beobachtung aus meinem Alltag.
Hm.
Also, dass sich da oftmals dann eher gezielt gegen einen erwachsenen Hund und für einen Welpen aus dem Tierschutz entschieden wird, um da
dagegen zu steuern, so von Anfang
genau.
an.
Mhm.
Okay.
Wobei man, jetzt knüpfe ich da vielleicht gleich an, wobei man ja durchaus ja auch sagen muss, in österreichischen Tierheimen befinden sich Hunde, die bisher sehr behütete Leben geführt haben, ja, und Leben geführt haben, wo es denen gut gegangen ist, wo die Bedürfnisse möglichst gut gestillt worden sind und die vielleicht auch in Familien gelebt haben, wo Kinder existiert haben und die Kinder mögen, die sich in der Anwesenheit von Kindern oder von Kindern gewisser Altersgruppen wohlfühlen und wo man das entsprechend beobachten kann im Zusammensein. Und ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Hinweis. Auch solche Hunde findet man im Tierschutz und könnte natürlich auch ganz gezielt auf die Suche gehen nach solchen Hunden. Oder andere Möglichkeit, die Hunde müssen ja noch nicht schon im Tierheim sein oder noch nicht schon auf einer Pflegestelle untergebracht sein, sondern es gibt ja auch den Versuch der Direktvermittlungen. Das heißt, da könnte man ja auch durchaus schauen, und sich das vielleicht auch wirklich bei der Familie vor Ort anschauen. Wie geht es dem Hund mit den Kindern vor Ort? Und dann daraus weiterführend Überlegungen anstellen.
Es ist eh auch ein ganz, ganz großer Erwartungspunkt eben von Tierheimhunden. Man denkt, der ist im Tierheim, da ist sicher was ganz Schlimmes passiert.
Mhm.
Also das ist eben, der hat entweder schon gebissen oder er kommt oder er ist gerettet worden von irgendwo. Mhm. Also das ist, glaube ich, diese, warum sitzt der im Tierheim, warum ist der da gelandet in dieser Organisation, dass man sich eben oft denkt, ja, der ist abgegeben worden aus einem besonders schwierigen Grund oder der ist sicher schwierig. Oder eben, der kommt aus dem Auslandstierschutz, der kommt aus der Tötung, mhm. diese Geschichten, ist auch eine große
ja.
Erwartung.
Ja.
Und da ist dann eh gleich die Frage, ich würde es jetzt mal so ein bisschen als Problemhund definieren, sage ich jetzt mal. Ein Hund, der vielleicht schon, wo es vielleicht schon einen Beißvorfall gegeben hat oder wo es, weiß ich nicht, wo ein Abgabegrund da ist. Na, es ist gar nicht, ich will das eigentlich gar nicht so definieren. Ich will die Frage anders stellen. Ja, eben, es ist so schwer, aber das sind halt Erwartungen. Man denkt, dieser Hund, es wird schon einen Grund haben, warum der da drin sitzt. Aber jetzt,
Genau,
wie du gerade gesagt
und
hast.
genau dieser Grund kann natürlich am Hund oder am Verhalten des Hundes oder am Gesundheitszustand des Hundes zu finden
Stimmt.
sein. Allerdings lässt sich dieser Grund durchaus auch finden in der Biografie der Familie, die den Hund früher besessen hat. Ja? Oder Kombination von mehreren Dingen. Ja, diese Variante gibt es natürlich auch. Ja.
Es ist ja auch so spannend, weil, wie du sagst, viele Hunde, oder das lese ich ja auch immer wieder in Vermittlungstexten, sind vielleicht, suchen einfach eine Stelle, weil vielleicht die vorherigen Halterinnen verstorben sind oder so. Also es
Ja.
muss ja gar nicht oft, sage ich jetzt mal, am Hund liegen, dass der im Tierheim ist.
Ja.
Also ja, das heißt, diese die Erwartungshaltung, okay, der Hund ist da im Tierheim, das würde ich mir lieber doppelt und dreifach überlegen, ob ich den nehme. Lieber eine vom Züchter dann, wie du gerade gesagt hast. Und wie du der letzte Folge, ich verweise nochmal darauf, gesagt hast, dass es wirklich für jeden Menschen den passenden Hund gibt im Tierschutz. Man muss nur die Zeit aufbringen, ihn zu finden. Und das fand ich damals so schön und das habe ich mir so gemerkt irgendwie. Also das wollte ich jetzt unbedingt nochmal wiederholen, weil du das so schön gesagt hast letztes Mal.
Schön, das freut mich, ja. Da hat sich jetzt in den letzten Monaten nichts geändert. Also da glaube ich nach wie vor sehr daran. Habe vielleicht auch so noch eine kleine Ergänzung, was ich in den letzten Monaten ergänzend dazu beobachtet habe, dass es ja auch oft nicht nur darum geht, den passenden Hund zu finden, sondern durchaus bei manchen Menschen auch darum geht, das Tierheim und den Tierschutzverein auch wirklich zu finden, bei dem man sich entsprechend wohlfühlt, den Hund zu übernehmen. Da haben wir, jetzt verweise ich auch noch einmal auf unsere letzte gemeinsame Podcast-Aufnahme, da haben wir, glaube ich, durchaus auch so ein bisschen darüber gesprochen, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, woran man erkennt.
Wir haben über die Green Flags von
Ja,
Tierschutzorganisationen und Vereinen gesprochen.
Genau. Und es gibt ja zugleich auch, das habe ich im Herbst habe ich da eine Familie begleitet, die auf Hundesuche waren. Und ja, es ist mir schon öfters untergekommen, dass es für Menschen schwierig ist, manchmal zu verstehen, warum Tierheime, Tierschutzvereine so detaillierte Informationen haben möchten rund um das Zuhause, ja, der Menschen, eventuell auch Vorkontrollen machen wollen oder ähnliches. Also Dinge, die ich prinzipiell ja gut finde, weil ich das sehe, zumindest einmal vermuten kann, der Verein, das Tier möchte es relativ gut abklären, passt der Hund jetzt dorthin? Und zugleich, meine Beobachtung, gibt es aber auch Menschen, die das schon sehr komisch finden, was sie da von sich preisgeben müssen, ja. Und da kann es dann durchaus sein, dass sich dann auch Menschen gezielt für Tierschutzvereine, Tierheime entscheiden, die nicht dermaßen nachbohren, ja. Aber da findet man auch alle Facetten. Also man muss suchen.
Genau.
Man darf nicht aufgeben, ja, wenn man sucht. Das ist, glaube ich, wichtig.
Voll. Ein kurzer Exkurs zu der letzten Folge. Es war mir ganz wichtig, das nicht rauszuschneiden, weil das ein Statement ist, das, wie ich finde, nicht oft genug erwähnt werden kann. Aber wir reden ja über Erwartungen an Hunde aus dem Tierschutz, also zurück zum Thema. Beginnen wir mal von hinten, weil wir vorhin über die verschiedenen Erwartungen gesprochen haben. Reden wir mal über das Alleinebleiben. Weil das ist mir auch schon oft untergekommen, dass Leute sagen, ja, der eben war jetzt schon so lange im Zwinger allein und auf einmal kann er das nicht zu Hause. Ist es ein Einzelfall? Gibt es wirklich Hunde, die, wenn sie eh immer allein waren, da auch überhaupt gar kein Problem damit haben? Oder wie sieht das in der Realität aus?
Muss ich offen und ehrlich sagen, ich finde das Thema Alleinebleiben vor der Hundeübernahme gut einschätzen zu können, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Also ich denke, es gibt da schon so ein paar Aspekte, an denen man sich orientieren kann. Beispielsweise ist es ja so, dass wenn Hunde generell ein sehr, sehr hohes Stresslevel haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gut alleine bleiben, dadurch schon ein bisschen sinkt. Ja? Es sei denn, es ist jetzt die Anwesenheit des Menschen, das, was den Hund so massiv stresst.
Mhm.
Ja? Da gibt es dann Hunde, denen könnte es auch sein, dass es denen besser geht, wenn die in der Anfangszeit, wenn sie ins neue Zuhause ziehen, vielleicht auch einen separierten Raum haben, wo sie alleine sein können. Ja? Und diese Hunde tun sich dann vielleicht durchaus auch leichter mit dem Alleinebleiben als andere. Aber jetzt generell mal ein Auge aufs generell so insgesamt das Stresslevel des Hundes zu haben, ist mal auf jeden Fall schon gut. Wir haben zum Beispiel in der vorherigen Podcast-Folge haben wir auch zum Beispiel ja schon mal so über das Thema der schrittweisen Übernahme gesprochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Mhm, genau.
Und ich finde durchaus, wenn der Hund in einem Tierheim in der näheren Umgebung lebt und so eine schrittweise Übernahme eine Option ist und für einen selber das wirklich enorm wichtig ist, aufgrund des beruflichen Alltags oder aufgrund von irgendwelchen anderen privaten Verpflichtungen, die man hat, dass der Hund, dass es wichtig ist, dass man mit einem Hund zusammenlebt, der alleine bleiben kann, kann man sich da vielleicht schon im Hinblick auf die schrittweise Übernahme da so ein bisschen herantasten. Oder ein anderer Aspekt ist der, wenn man Hunde von Pflegestellen übernimmt, da gibt es in vielen Fällen doch auch schon detailliertere Informationen im Hinblick aufs Alleinebleiben. Zugleich ist hier auch häufig allerdings der Aspekt, dass auf Pflegestellen in vielen Fällen auch andere Hunde leben, ja. Und man sich durchaus auch im Klaren sein muss, dass es doch Hunde gibt, die mit anderen Hunden eventuell leichter alleine bleiben, sie sind dann ja auch nicht ganz alleine, als wenn sie dann wirklich als einziger Hund in dem Zuhause leben. Aber das wären vielleicht so ein paar Orientierungspunkte, wo man vielleicht vorab Dinge gut besser einschätzen kann, als jetzt ganz krass formuliert, man übernimmt einen Hund, den man noch überhaupt nicht kennt und der sowieso bisher nur in einem Zwinger mit anderen Hunden gelebt hat.
Also das heißt, die Gegebenheiten, wie der Hund lebt oder bis jetzt gelebt hat, verändern sich ja teilweise enorm.
Ja.
Daher kann es dann für manche schwieriger sein, das Alleinebleiben zu üben, gleich zu erlernen oder eben auch zu können als für andere. Also eben,
ja,
wie du jetzt gesagt hast, wenn es schon zum Beispiel übernommen wird im ähnlichen Setting, also zum Beispiel mehrere Hunde oder vielleicht sogar mit dem zweiten selben Hund von derselben Pflegestelle ins neue Zuhause, fällt natürlich das Alleinebleiben leichter. Als wie wenn das so ein harter Bruch ist. Wie wenn zum Beispiel immer mit anderen Hunden und auf einmal ganz neue Wohnung, ganz alleine, ganz neuer Mensch.
Das stimmt. Und weiterer Aspekt, der auch wichtig ist zu berücksichtigen, ist ein Phänomen, das gar nicht so selten vorkommt, dass der Hund ins neue Zuhause zieht und es die ersten Wochen danach aussieht, es könne er relativ gut alleine bleiben, sich dann allerdings sein Verhalten ändert, weil die Bindung sich zum Menschen verändert. Ja, also zum Beispiel, wenn das in Wirklichkeit das erste Mal im Leben des Hundes ist, dass man da einen verlässlichen Bindungspartner hat. Ja, und dass da, je mehr die Bindung entsteht, vielleicht auch Schwierigkeiten aufkommen können, dann ohne diesen Bindungspartner, mit dem es einem ja viel, viel besser geht, ja, wieder sein zu können.
Was ich mir jetzt noch gedacht habe, ist, vielleicht ist es auch oft so, wenn man Hunde übernimmt, dann nimmt man sich ja vielleicht eine Zeit lang frei.
Ja.
Und wo man eben sagt, okay, der muss jetzt gar nicht alleine bleiben. Der Hund gewöhnt sich dann dran und denkt, ah ja, so läuft es hier irgendwie ab. Und dann hat man 3 Wochen Urlaub gehabt und sagt, okay, gut, jetzt muss ich aber wieder ins Büro.
Ja.
Also was diese Übernahme, was
genau
wieder für so eine Übernahme sprechen würde.
Genau, also dass das wieder ein ziemlich krasser Cut ist.
Mhm.
Also so von Mensch hat frei, Mensch geht in die Arbeit. Da ist auf jeden Fall meine Empfehlung, dass man sagt, der Hund, der jetzt eingezogen ist, dass man da relativ gleich einmal mit so Mini-Mini-Mini-Trennungen zumindest beginnt. Ja, also sei es, man geht jetzt aufs Klo und schließt auf jeden Fall einmal die Tür hinter sich. Also natürlich in dem Rahmen, wo man dann weiterführend beobachtet, das ist jetzt etwas, das kann da geht es dem Hund gut damit, das kann er gut verarbeiten, ja. Oder man tragt einmal den Müll nach draußen zum Beispiel. Und dann, je nachdem, was man hier beobachtet, dass man dann durchaus auch ansetzen kann und das ein bisschen ausdehnen kann. Und wirklich eher von Beginn an, außer natürlich, du hast einen Hund, der wirklich auf einem dermaßen hohen Erregungsstresslevel ist, der da einfach den Mensch als Social Support braucht, um mit dieser neuen Umgebung klarzukommen. Ja.
Okay. Also alleine bleiben, auf jeden Fall.
Ja, alleine ist schwierig.
Ja, ich wollte nicht sagen, schwieriges Thema, aber es ist doch ein schwieriges Thema. Mhm. Oder zumindest eines, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Mhm. Auch wenn man eben das Gefühl hat, der war eh immer alleine im Leben. Jetzt muss das für ihn auch passen. Stichwort andere Hunde mit dem alleine bleiben. Mhm. Wir haben ja auch schon gesprochen darüber, dass man vielleicht denkt, wenn der Hund mit anderen Hunden oder wenn er eben dieses Label hat, Unverträglichkeit. Mhm. Der Hund ist unverträglich mit anderen Hunden. Mhm. Du, das habe ich bei dir beobachtet auf deinem Instagram-Kanal, da redest du da ein bisschen drüber, dass eben nur weil der vielleicht unverträglich war, dass es dann noch lange nicht heißt, nur weil der als unverträglich beschrieben worden ist, so.
Ja.
Oder dass er sich vielleicht auf seiner Pflegestelle im Tierheim in anderen Settings nicht mit Hunden vertragen hat, dass der dann nicht gleich unverträglich ist.
Ja. Ja.
Das kann man so sagen, ja, weil das ist sehr spannend. Weil
auf jeden Fall.
Ich denke mir auch, wenn ich das sehe, der ist unverträglich. Leider, ich habe schon einen Hund. Na gut, dann der, der auf gar keinen Fall. Ja.
Absolut. Also das finde ich ganz, 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 ganz schwierig und ganz, ganz traurig. Ja. Also das sind einfach so Kategorien, die bei uns leider existieren. Also diese Kategorie verträglich, die Kategorie unverträglich, dann wäre jetzt da genauso wie beim Begriff Problemhund, wo wir jetzt ein bisschen ausgewichen sind, so die Frage, ja, was ist denn das überhaupt? Ja, und ich glaube, wenn du da verschiedene Menschen fragst, wirst du da ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Also für mich persönlich wäre jetzt die Definition von einem unverträglichen Hund folgender. Das ist ein Hund, bei dem es unmöglich ist, direkt Kontakt mit einem anderen Hund zu haben, weil dieser Hund Verletzungsabsichten hat. Das wäre jetzt für mich ein unverträglicher Hund und man hat jetzt bisher noch keinen Hund gefunden, bei dem, mit dem da dieser Direktkontakt möglich gewesen wäre. Ich persönlich kenne keinen Hund, bei dem das so ist. Ja, also ich kenne nur Hunde, bei denen man, wo man sich dann, wenn man sich die Zeit genommen hat, es ist schon eine Zeitfrage und es ist eine Frage durchaus auch die richtigen Passungen zu früh finden. Aber ich kenne keinen Hund, bei dem das so war, dass wenn man da Energie, wenn man verschiedene Dinge investiert hat, dass es hier nicht Möglichkeiten gegeben hat. Ja. Und das ist vor allem, da sind wir jetzt wieder beim Stress, ja. Also das, was sich in einem Tierheim oder vielleicht auch auf einer Pflegestelle, wo mehrere Hunde leben und vielleicht dann doch auch wieder die Räumlichkeiten begrenzt sind, Bedürfnisse schlechter gestillt sind und dadurch auch vielleicht ein höheres Stresslevel existiert als dann in einem endgültigen Zuhause. Also das, was sich da in diesen Räumen, in dieser Umwelt sozusagen zeigt, ist ja eine Momentaufnahme, mehr oder weniger, vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg, aber man muss sich ja doch immer fragen, wie setzt sich Verhalten zusammen? Das sind ja verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Also die belebte, die unbelebte Umgebung, der Gesundheitszustand des Hundes, die Anpassungsfähigkeit des Hundes. Also das sind ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen für das, was wir dann letztendlich beobachten und weiterführend interpretieren können. Und diese Faktoren ändern sich ja. Und ich persönlich finde es, je nachdem natürlich, welche Möglichkeiten Tierheime haben, ja, die sind ja auch ganz unterschiedlich, die Ressourcen in Tierheimen sind ja auch zum Teil relativ unterschiedlich, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das einzuschätzen. Ja, und vielleicht gibt ein Mensch einen Hund ins Tierheim und sagt, ich gebe den Hund jetzt ab, weil der Hund hat mit dem anderen Hund gerauft. Also ich kann mich erinnern, ich kannte, mittlerweile sind sie verstorben, zwei American Staffordshire Terrier, die sind gemeinsam ins Tierheim gekommen, sind dann im Tierheim getrennt worden, weil eben schon diese Vorgeschichte war, da hat es immer wieder Raufereien gegeben. Und ich weiß mindestens von dem Rüden, der ist dann letztendlich in eine Hundegruppe vermittelt worden. Der war lange im Tierheim, einige Jahre, ist dann letztendlich aber in eine Hundegruppe vermittelt worden zu einer Person, die erfahren ist in der Mehrhundehaltung. Und da hat sich da sehr, sehr gut eingefügt, ja. Ja, um ein Beispiel zu nennen. Zugleich habe ich zum Beispiel auch zwei meiner Hunde waren, hatten im Tierheim zumindest dieses Label unverträglich. Und würde ich jetzt sagen, das waren zwei meiner Hunde, die für das Zusammenleben mit mehreren Hunden, ja, also bestens geeignet waren dann letztendlich. Und wirklich sehr, sehr viel auch zur Harmonie, wenn man das jetzt so nennen will, im Mehrhundehaushalt beigetragen haben. Ja.
Ich finde das so spannend, weil ich habe mir im Kopf jetzt nämlich gedacht, ich kenne ganz viele Hunde, die unverträglich sind. Und dann hast du deine Definition gesagt und ich war so, okay, nein, die haben alle zu irgendeiner Art Hund Kontakt oder es gibt immer irgendeinen Hundefreund oder so. Oder ja, der ist unverträglich, ja okay, aber halt eigentlich eh nur mit, keine Ahnung, großen, wuscheligen, schwarzen, weißen, was auch immer. Also eigentlich so unverträglich. Ich kenne nur einen einzigen Fall, das ist aber ein Extrembeispiel und das ist wirklich ein, ja, also das ist ein Extrem. Wir haben jetzt schon über zwei große Erwartungsaspekte gesprochen, nämlich das Alleinesein und die Unverträglichkeit bzw. Verträglichkeit mit anderen Hunden. Aber was ja immer ganz, ganz häufig kommt, ist, wenn man sich überlegt, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen, ist hier gleich die erste Frage, okay, so wie alt soll der Hund sein? Soll das ein Welpe sein? Oder soll das ein erwachsener Hund sein? Und ganz viele denken sich ja, ah, wir nehmen einen Welpen, weil da hat man ein unbeschriebenes Blatt. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so ist es natürlich nicht. Aber wie sieht es in der Realität aus? Was würdest du den Leuten denn empfehlen? Oder warum, ja, wollen die Leute unbedingt einen jungen Hund haben?
Empfehlen. Also da ist es so, dass ich jetzt keine generelle Empfehlung geben kann, sondern eben entsprechend auf das, was ich erfahre, wie da die Wünsche und wie die Vorstellungen des Zusammenlebens sind, natürlich entsprechend berate. Wobei ich schon dann noch einmal darauf verweisen möchte, dass es eben durchaus auch im Tierschutz Hunde gibt, die entsprechenden Vorerfahrungen mitbringen, ja. Also was mir relativ häufig aktuell unterkommt, sind Menschen, die in der Stadt leben und natürlich entsprechend auf der Suche sind nach einem Hund, der in der Stadt leben kann. Und wenn ich einen Hund übernehme, bei dem ich schon die Info habe, der hat früher mal in der Stadt gelebt und dann schaue ich mir das vielleicht im Idealfall einmal bei mir da so in der Umgebung an, wie es ihm hier geht. Oder wenn ich einen Hund übernehme, der vielleicht jetzt gerade in der Stadt lebt. Ja, zum Beispiel gibt ja auch Tierheime, die überraschend nahe am Stadtzentrum gelegen sind und wo man ja dann auch ein bisschen vielleicht in der Gegend spazieren gehen kann und auch beobachten kann, okay, wie geht es jetzt dem Hund mit den vielen Menschen? Wie geht es dem Hund mit dem Straßenverkehrslärm oder ähnliches? Oder ich einen Hund übernehme, der ja eben jetzt noch in seinem momentanen Zuhause lebt und ich ihn quasi über eine Direktvermittlung übernehme. Ja, da sind jetzt die Möglichkeiten, das gut einzuschätzen, ja, relativ groß. Ja, und das auch recht zuverlässig einschätzen zu können. Wie sich da jetzt der Welpe in Zukunft tun wird, der jetzt da in die Stadt zieht. Der Welpe, dessen Mutter vielleicht bereits den Großteil des Lebens in einem Tierheim verbracht hat und davor vielleicht irgendwo in Serbien so als Hofstraßenhund gelebt hat, in ländlicher Gegend, ja. Und der Welpe, der in einem Shelter, in einem Tierheim auf die Welt gekommen ist, ja, da würde ich jetzt nicht so optimistisch sein und sagen, die Chancen stehen gut, dass sich dieser Hund in der Stadt zurechtfinden wird. Und jetzt muss ich mich sowieso korrigieren, weil ich habe jetzt das Beispiel des Landes Serbien genannt. Da sind wir, wir sind jetzt hier in Österreich, wir zwei, und nehmen diese Podcast-Folge auf. Wenn jetzt ein Hund aus Serbien nach Österreich reisen würde, könnte der, also ein Tierschutzhund, könnte der sowieso nicht mehr Welpe sein, sondern wäre bereits Junghund. Mhm. Also rein von den Einreisebedingungen her. Ja, also genau, das war jetzt so ein bisschen der Versuch, um mal so zwei Beispiele aufzuzeigen.
Finde ich eh super schon. Allein, also das Stadt-Land-Ding ist ja auch schon einfach ein sehr großes. Und wenn man einfach weiß, der Hund hat vorher schon in den Verhältnissen gelebt, wo man auch selber lebt, wird es ihm höchstwahrscheinlich gut gehen, wird man da allein mit den Gegebenheiten des Lebens weniger Probleme haben. Und ich finde eben, dass das Beispiel Stadt einfach ein sehr gutes Beispiel ist. Noch dazu, was ich auch gern bringe, das ist mir nämlich jetzt passiert neulich im Training, habe ich das mitbekommen. Da war auch der Wunsch nach einem Welpen aus dem Tierschutz. Und was ja immer genannt wird, warum das auch ein Nachteil sein kann, einen Welpen zu haben, ist, dass man einfach oft nicht weiß, was da drin ist.
Oh ja.
Und bei einem ausgewachsenen Hund weiß man, okay, der ist so groß. Ja, da sieht man ungefähr, welche Rasse ist da vielleicht drin. Der hat vielleicht schon irgendwelche Verhaltensweisen, die auf eine mögliche Rasse hinweisen oder so. Also da kann man einfach viel besser einschätzen, was man bekommt. Und jetzt war das echt so bei dem beschriebenen Beispiel. Das war ein Welpe aus dem Tierschutz, Pinscher Mischling. Man weiß, man hat ein Foto von der Mama, aber man hat keine Ahnung, was der Vater war, ist. Und der hat am Anfang wuschelig ausgeschaut und war total, hat ganz raues Fell gehabt und war eindeutig Pinscher, ja, ganz. Ne? Und er wird immer größer, er wird immer größer, er schaut immer mehr aus wie ein Pitbull. Und es ist ganz spannend, wenn man in Wien lebt oder in einem Land, wo eine gewisse Rasseliste existiert. Und man sagt, man möchte ja eh gar nicht so einen Hund oder man, weiß ich nicht, eben man möchte zum Beispiel einfach aus dem Grund, weil es die Rasseliste gibt und weil man dann mit immer den Maulkorb herumlaufen muss, möchte man extra nicht so einen Hund haben, weil ja, das kann ja dann verschiedene Gründe haben. Und dann nimmt man sich quasi den Pinscher-Mix als Welpe, der noch überhaupt gar nicht so ausschaut und man weiß wirklich einfach nicht, was da alles noch drin ist und dann kommt das dabei raus. Und das ist dann quasi das böse Überraschen, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht, dass ich jetzt so meine, dass das irgendwie schlecht ist, dass es ein Pitbull ist, also überhaupt nicht.
Ja, ja, Lana, das ist schon.
Ich hoffe, dass der so rübergekommen ist, ja, eben.
Klar.
Aufgrund dieses Rasseaspekts zum Beispiel, einfach diese Einschränkung durch den Maulkorb, den man immer einfach haben muss.
Genau.
Und vielleicht erwünscht man sich einfach eine andere Art von Hund, ja, eben Beispiel Pinscher, man wünscht sich vielleicht irgendeinen kleinen Hund und so und der wird dann auf einmal immer größer, ja, also. Ich habe das jetzt wirklich schon erlebt im Training. Ich kannte das immer nur so als, oh ja, was ist, wenn der dann anders ausschaut? Und dann ist so, ja, aber dann liegt er dann trotzdem. Und ja, das ist ja eh nicht so das Problem. Es ist eh nicht so das Problem. Aber halt, die Erwartung meine ganz, ganz andere. Und jetzt muss man natürlich damit leben und schauen, okay, gut, wie groß wird denn der jetzt noch? Ja, also könnte ja noch größer werden. Also da hast du sicher auch noch andere, solche ähnlichen Geschichten auf Lager oder kommt dir sehr bekannt vor?
Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Aspekt an. Also ich denke durchaus, dass man, wenn wir jetzt gerade im Bereich vom Auslandstierschutz vielleicht sind, ist es da durchaus sehr, sehr gut, sich auch damit zu beschäftigen, welche erwachsenen Hunde, welcher Rassen oder welches Typs findet man vielleicht ansonsten in dieser Region relativ häufig. Ja, und da ist es dann schon so, dass das kann dann schon auch noch ein bisschen zusätzlich helfen oder welche Hundetypen sind in der Gegend häufig verbreitet generell, ja. Die helfen dann vielleicht auch noch ein bisschen besser bei der Einschätzung. Ich habe zum Beispiel gerade aktuell ein relativ außergewöhnlich, also jetzt leider kein nicht ganz so außergewöhnliches Fallbeispiel, aber ein Hund, wo meine Vermutung eigentlich relativ groß ist, dass da ein Herdenschutzhund im Hund, in den Genen in der drinnen steckt und interessanterweise hat da die Familie auch explizit nachgefragt beim Verein und da kam dann so die Rückmeldung, nein, das wird ein Australian Shepherd sein und auch so in einer Gegend, wo ich mir denke, ich habe da ansonsten meines Wissens zumindest sind Australian Shepherds in dieser Region nicht so sonderlich verbreitet, ja. Und generell Marimannus zum Beispiel wesentlich mehr, ja. Und ich glaube, da kann man da auch schon ein bisschen mit der Wahrscheinlichkeit denken, sage ich jetzt einmal, ja. Und wenn man dann klar sagt, okay, nö, ich möchte ganz sicher keinen Herdenschutzhund, dann sollte ich vielleicht aus der Region von weißen, wuscheligen Hunden eher Abstand nehmen, ja.
Ja.
Und ja.
Finde ich auch spannend, weil da kenne ich auch welche, die haben zwei Hunde aus dem Tierschutz, die sich sehr ähnlich sehen. Und bevor ich sie noch kennengelernt habe, war noch so, ja, das sind beides Border Collie Mixe. Also schwarz-weiße Hunde, so ein bisschen kniehoch, eher ein bisschen länglicher, langes Fell. Und dann war ich dort und die eine war typisch Border Collie, aufgeweckt, ja, irgendwie ein bisschen hektischer herumgeschaut, auch die Ohren waren so ein bisschen flapsig, langes Fell, schwarz-weiße Färbung. Der andere, auch schwarz-weiß, runde Ohren, ruhig, eine ganz andere Art von Bellen, viel dickere Wolle, auch so wirklich, wo man gesehen hat, ah, also, oder wo ich vermutet habe, gleich eher Herdenschutz als Border Collie, so in die Richtung. Aber auch spannend, weil eben man hat dann vielleicht eine Assoziation und sagt, ah ja, die schauen sich ähnlich, das wird wohl der gleiche Hund
Ja,
sein oder so.
sicher.
Ja.
Ja, klar. Und wenn man dann, und ich denke, das ist jetzt auch nichts, was man da bei Hundesuchenden voraussetzen kann, dass die da jetzt ein Wissen haben, in welchen
Ja.
Regionen existieren welche Hunde, ja. Also
Ja, oder allein
das
das
wäre, das
Aussehen.
wäre.
Dass
Ja,
man nur denkt,
genau.
ja, oh, der hat ein bisschen rundere Ohren, ja,
Ja,
wurscht, schaut trotzdem aus wie ein Border Collie,
ja.
wird schon sein, ja.
Genau. Und jetzt sind wir eigentlich bei, wenn wir jetzt den Bogen zurückspannen zu den Welpen, jetzt haben wir da einerseits den Rasseaspekt, dann der eine Rolle spielt, aber noch ganz wesentliche weitere Dinge, nämlich beispielsweise, wie haben die Elterntiere ihr Leben verbracht? Ja, sind das jetzt Generationen von Hunden, die im Familienverband gelebt haben, oder sind das jetzt die letzten Generationen Hunde, die relativ unabhängig eher in einem losen Kontakt zu Menschen gelebt haben? Also jetzt so, wenn jetzt den Begriff Streuner jetzt in den Raum werfen möchte, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Facetten. Aber ja, einfach eine Frage der, wie hat das in der letzten Generation so ausgesehen? Das Verhältnis zu Menschen, das Näheverhältnis, hat es da uns überhaupt gegeben? Dann, ja, Genetik, Epigenetik, dann die Frage, die Mutter, wie ist es der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt und der Aufzucht der Welpen und auch während der Trächtigkeit, wie ist es der Mutter gegangen? Ja, hat die gerade vielleicht ihr Zuhause verloren oder ist ausgesetzt worden und ist es Fundhund in ein österreichisches Tierheim gekommen und hat dann im Tierheim die Welpen zur Welt gebracht? Ja, Und da gibt es mittlerweile auch Tierheime, die sind schon sehr, sehr gut unterwegs, wenn es um Welpenaufzucht geht. Oder die haben auch Pflegestellen, die Mutterhündinnen aufnehmen und Pflegestellen, die sich auskennen in der Aufzucht von Welpen. Das ist ganz was anderes, als wenn du einen Hund übernimmst, der als Welpe in einem österreichischen Tierheim aufgewachsen ist und den Großteil der Zeit einen Raum und einen Auslauf gesehen hat. Ja, das ist was vollkommen anderes.
Ist ja auch so problematisch mit den Quarantänestellen, wenn ich absolut da kurz einhaken darf, dass eben, wenn ja Hunde, ich glaube, aus Hoarding-Fällen zum Beispiel kommen, da wo man nicht, oder generell, wo man nicht weiß, ob da Krankheiten sind, ja,
Hundhunde.
Müssen dann eine Zeit lang einfach in Quarantäne und
genau, wachsen
in dieser wichtigen Phase vielleicht dann gerade auf ohne Eindrücke, weil man sagt, der darf jetzt einfach nicht raus oder der darf diese Station oder diesen Bereich einfach nicht verlassen.
Ja, so ist es. Ja, genau. Und ja, was ist in den ersten Lebenswochen oder Lebensmonaten, was hat da der Hund gesehen, was hat er nicht gesehen, was hat er gehört, was hat er nicht gehört, was hat er gerochen, was hat er nicht gerochen? Und dann sowieso auch noch einmal die Ergänzung, Welpen im Inland sind ja in den meisten Fällen relativ schnell vermittelt. Und wenn man sich einen Hund aus dem Ausland, einen Welpen aus dem Ausland adoptiert, müssen die Welpen sowieso mindestens 15 Wochen alt sein, wenn das alles legal und ordentlich geimpft abläuft. Ja? Mhm. Also da kann man sich dann vom Gedanken, der Welpe ist 8, 9, 10, 11, 12 Wochen alt, wenn er zu mir zieht, zumindest aus dem Auslandstierschutz sowieso verabschieden.
Jemanden an der Hand zu haben bei der Übernahme, egal von welchem Hund, ist auf jeden Fall enorm wichtig. Wo kann man sich denn informieren, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz übernehmen möchte? Du als Expertin hast sicher die besten Anlaufstellen und kannst nochmal betonen, warum das so wichtig ist, dass man sich wirklich eine gute Beratung vorab holt.
Ja, also beispielsweise bei mir gibt es Beratung eigentlich so vom ersten Gedanken an. Ja, also allein wenn überhaupt einmal die Überlegung aufkommt, passt ein Hund in mein Leben, ich würde mir einen Hund an meiner Seite wünschen. Das ist eigentlich schon der Punkt, wo man mich oder andere Kolleginnen, die in diesem Bereich beraten, einmal kontaktieren könnte. Ja, und einmal zu schauen, generell, so wollen wir bei Erwartungen, generell passen meine Erwartungen überhaupt zu einem Hund? Ja, ist das was Realistisches? Ja, also einmal so dieser allererste Gedanke und dann natürlich weiterführend bei der Überlegung, welcher Hund könnte zu mir passen, jetzt vielleicht so im Allgemeinen, ist das jetzt eher ein Hund aus dem Tierschutz oder vielleicht doch lieber vom Züchter, wobei eben hier noch einmal der Hinweis, ich persönlich bin der Meinung, man findet, wenn man entsprechend sorgfältig sucht und sich die Zeit nimmt, eigentlich immer einen Hund aus dem Tierschutz. Genau, also so allgemein bei der Suche und bei der Überlegung, aber auch durchaus auch wirklich ganz konkret, wenn es dann wirklich um einzelne Individuen geht, die man vielleicht genauer kennenlernt, wo man weitere Informationen einholt. Also auch da stehe ich beispielsweise gerne beratend beiseite oder vielleicht auch im nächsten Schritt, wenn es darum geht, dass man sagt, man bereitet sich dann bestmöglich auf den Hund, den man vielleicht schon ausgesucht hat, vor. Welche Vorbereitungen kann man treffen? Und dann geht es eigentlich erst weiterführend darum, jetzt hat sich der Hund eingelebt, jetzt haben wir das gut vorbereitet, jetzt haben wir die erste Zeit gut gestaltet und dann geht es eigentlich erst weiterführend um potenzielles Verhaltenstraining oder einfach Trainingsunterstützung im Alltag. Ja, also ich sehe da so viele Schritte, die davor stattfinden können. Und da hatte ich letztens ein interessantes Gespräch und da haben wir so ein bisschen überlegt, ja, warum fällt es manchmal Menschen schwer, sich da vielleicht Hilfe zu holen. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist gut und wichtig klarzustellen, da geht es jetzt überhaupt nicht darum, dass ich jetzt einschätze, passt da die Chemie zwischen dir und dem Hund. Weil das ist sicher schon was du selber spüren wirst, ja? Und wo du sicher selber ein Gefühl dafür haben wirst, ja? Und wichtig ist es, glaube ich, eher sozusagen zu hinterfragen, außerhalb dieser Chemie, sage ich jetzt einfach einmal ganz salopp formuliert, außerhalb von dem, ja, eben, wie schauen die Bedürfnisse dieses Hundes aus? Wie schauen deine Erwartungen aus? Und habe ich da den Eindruck, meiner Erfahrung und meiner Einschätzung nach, dass sich das gut zusammenfügt? Und wenn sich da die Bedürfnisse und die bisherige Lebenserfahrung vom Hund mit deiner Erwartung, mit deinen Wünschen, wenn man da den Eindruck hat, okay, das kann ganz gut zusammenpassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein möglichst entspanntes Zusammenleben haben werdet langfristig viel, viel größer, als wenn es da gleich mal Reibungspunkte gibt. Als wenn man als Mensch Erwartungen hat, die dieser Hund ganz, ganz sicher nicht erfüllen wird können. Da sind die Probleme, wie sagt man, vorprogrammiert.
Vorprogrammiert, ja.
Ja.
Eh voll schön, weil das wünscht man sich ja eigentlich, dass man ein angenehmes Zusammenleben mit dem Hund hat, ein entspanntes Leben, ein Leben, wo alle Beteiligten glücklich sind. Und deswegen ist eben so wichtig, sich da auch vorab Unterstützung zu holen. Ja, und ich finde das super, dass du das sagst mit dem, es geht nicht darum, dass ich schaue, ob ihr zusammenpasst im Sinne von, ob da die Chemie stimmt. Ja, weil das ist sicher oft ein Aspekt, wo man dann das Gefühl hat, was ist, wenn die Trainerin jetzt sagt, keine Ahnung, ich habe mich schon so in den verliebt, in diesen Hund oder so, ja. oder ich spüre, da ist eine Verbindung, und was ist, wenn die sagt, nein, was ist dann so? Also fand ich jetzt sehr schön, dass du da auch noch drauf eingehst, darum geht's nicht. Sondern eben einfach um die Bedürfnisse, um die Wünsche und schauen, dass man da einfach gut zusammenkommt für ein schönes Leben.
Genau. Oder vielleicht auch ergänzend, wenn man sich dazu entschlossen hat, hey, die Chemie stimmt da. Und ich bin überzeugt davon, ich möchte es jetzt mit dem Hund probieren. Dass man sich da vielleicht trotzdem vorab informiert, wie können wir da jetzt bestmöglich starten? Wie können wir uns gut vorbereiten? Und vielleicht mit welchen möglichen Herausforderungen könnte ich da rechnen und wie könnte ich da schon Plan Bs ausarbeiten? Ja.
Vorab.
Also da geht es ja nicht darum, dass irgendjemanden zu bevormunden oder so irgendwie. Um das geht es ja nicht. Also, sondern das Bestmögliche für alle Beteiligten auszuschöpfen. Ja, also für den Hund, für den Menschen, der adoptiert und natürlich dann auch für den Tierschutzverein oder das Tierheim, das vermittelt. Ja. Also das ist ja im Sinne aller Beteiligten.
Es ist so schön, es ergeben sich nämlich immer so schöne Schlusswörter oder Themen. Das war jetzt auch wieder so. Erwartungen und Ehrgeiz begegnen uns wirklich immer im Hundetraining. Was sind deine Erfahrungen damit? Haben sich deine Erwartungen an deinen Hund, egal ob aus dem Tierschutz oder von einem Züchter, einer Züchterin, mit der Realität gedeckt? Lass es mich gerne auf Facebook oder Instagram wissen. Da gibt es wie immer einen Post zur aktuellen Folge. Hinterlasse bitte, wenn dir diese Folge gefallen hat, eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts und teile den Podcast mit all deinen Liebsten, das hilft mir enorm weiter. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine schöne Zeit mit deinem Hund.